Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Um erst einmal was Positives zu sagen, an Diskursen mangelt es derzeit nicht. Da ist zum Beispiel der neue offene Brief zum Ukraine-Krieg, heute erschienen in der Wochenzeitung Die Zeit, oder die Diskussion gestern Abend bei der Documenta in Kassel über Kunst und Antisemitismus. Zwei Themen heute in unserer Sendung. Es ist also wieder mal ein offener Brief im Postkasten der Öffentlichkeit gelandet. Waffenstillstand jetzt steht über dem Appell, der heute in der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht wurde. Die Forderung: Verhandlungen so schnell wie möglich. Mitunterzeichner Johannes Fawig, Politikwissenschaftler und Professor an der Universität Halle-Wittenberg, erläuterte heute Mittag im Deutschlandfunk:
Es wird sich nur durch eine neue politische Initiative was ändern, und die Ausgangsbasis dafür muss sein, dass man über einen Waffenstillstand nachdenkt und daran seine Energie legt und nicht in immer mehr Waffenlieferungen. Das ist zu eindimensional und hat auch keinen Erfolg gehabt bisher.
Das sagt Johannes Fawig. Sein Name steht über dem offenen Brief, unter anderem neben denen von den PhilosophInnen Svenja Flasspöhler, Robert Pfaller und Richard David Precht oder denen der SchriftstellerInnen Julie C. und Josef Haslinger. Sie alle vermissen einen konzertierten Vorstoß der internationalen Gemeinschaft. Mit dem Germanisten und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch habe ich vor der Sendung gesprochen. Ein offener Brief von Intellektuellen und Kulturschaffenden folgt, so scheint es, auf den nächsten, Herr Hörisch. Als wir am Mittag miteinander telefoniert haben, mussten wir beide erstmal klären, dass wir auch vom selben offenen Brief sprechen. Sind Ihnen das zurzeit zu viele politische Meinungsäußerungen?
Es ist jedenfalls kein Mangel an Äußerungen vorhanden. Die große Frage ist, wenn Intellektuelle und Schriftsteller sich melden, haben die etwas zu sagen, was andere nicht zu sagen haben? Sie zum Beispiel. Und ich will gleich meine Karten auf den Tisch legen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, habe alle Sympathie mit diesem Aufruf und habe großen Respekt vor den Namen, die da stehen. Aber ich frage mich, wozu das Ganze? Was ist das eigentlich Produktive, das Originelle, das unverwechselbare Moment? Wer ist nicht für Waffenstillstand, wer ist nicht für Frieden?
Machen wir den Praxis. Test. Aus diesem offenen Brief von heute also lesen Sie auch nichts grundlegend Neues heraus?
Nein, wenn man es überhaupt operationalisieren will und sagen will, was habt ihr denn konkret zu fordern, dann heißt es ja Einstellung der Waffenlieferungen. Und da sagt ein alter Kriegsdienstverweigerer wie ich, schauen wir mal, wenn der Krieg aufhört und Putin ist ganz lieb und dann wird aufgebaut und er entschuldigt sich für die Kollateralschäden und sagt, ich will es jetzt nicht wieder tun und so weiter, hätte ich allen Respekt vor der welthistorischen Auswirkung dieses Aufrufes. Wenn man aber sagt, Leute, schaut euch das mal an, es gab die Intervention von Putin in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien, in der Krim, würdet ihr diesen Text noch einmal schreiben, wenn in 4, 5 Jahren Putins Russland die Moldau angreift oder Litauen? Würden dieselben Leute sagen, keine Waffenlieferungen an Litauen, an Moldau und dergleichen mehr? Das wäre für mich der Lackmustest. Darüber würde ich gerne mit denjenigen, die die Unterschriften geleistet haben, ich wiederhole mich, vor denen ich großen Respekt habe, diskutieren.
Wie erklären sich denn also diese Meinungsäußerungen? Gehört es mittlerweile für Intellektuelle, für Kulturschaffende zum guten Ton, eine Unterschrift unter welchen offenen Brief auch immer zu setzen, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, damit man sich einem oder dem anderen Lager zuordnet?
Ja, man will wahrscheinlich wohl sich selbst ein gutes Gewissen haben. Intellektuelle, wenn sie einigermaßen fair sind, wissen, wie gering ihr Einfluss ist. Wir schauen uns einfach mal an, was Intellektuelle, was Schriftsteller, was Künstler alles schon für einen Unsinn produziert haben. Und trotzdem waren sie großartige Regisseure, Schriftsteller, möglicherweise auch Philosophen. Das schließt sich überhaupt gar nicht aus. Diese systematische Frage ist also, gibt es so etwas wie eine Spezialkompetenz von Künstlern, von Schriftstellern, dass sie unterscheidet von anderen? Und meine These wäre, ja, die gibt es in den künstlerischen Werken, aber nicht in der Verlautbarungsprosa.
Die Wochenzeitung Die Zeit gibt ja nun mehrere Zeilen her, sogar eine halbe Seite, die sie normalerweise mit einem eigenen redaktionellen Beitrag füllen könnte. Was halten Sie als Medienwissenschaftler davon? Mit Journalismus haben wir es hier ja nicht zu tun, eher mit Aktivismus?
Aktivismus, man will natürlich, und das ist ja auch vollkommen richtig so, deutlich machen, dass Berichterstattung Rückkopplungseffekte hat. Man ist Partei, man kann gar nicht anders sein als Partei sein. Und die große Frage ist eben bei diesem Aufruf, wenn Journalisten sagen, das, was ihr zu sagen habt, ist wichtiger als das, was ich an dieser Stelle schreiben könnte, dann ist das eine noble Geste. Es ist ja auch interessant, die Republik wird darüber diskutieren. Ach, aber der Punkt bleibt eben wirklich deutlich zu machen, wozu man das Ganze macht. Und ich bleibe bei meiner meiner These, dass es ganz gut ist, ich weiß, dass das schrecklich klingt, was ich jetzt sage, wenn die Unterschreibenden bei ihrem Leisten bleiben, Filme produzieren, Romane schreiben, drauf losphilosophieren. Sie kommen in einen Bereich rein, wo wahrscheinlich die typischen Diplomaten, die Leute im Auswärtigen Amt, wirklich entscheidender sind.
Also die Absender sind wichtiger als die Adressaten und eine wirkliche öffentliche Debatte wird nicht unbedingt in Gang gesetzt dadurch.
Nein, es kommt kein neues Argument hinzu, das nicht schon vorher gehört worden wäre. Sie erreichen mich übrigens bei der Documenta. Und ich finde, dass das wunderbar ist. Hier sind alle gegen Rassismus, gegen den Imperialismus, für den Frieden. Man fragt sich, gibt es einen einzigen, der vorher Rassist gewesen ist, jetzt zur Documenta geht und es danach nicht mehr ist? Sie entschuldigen die Härte meines Vergleichs. Es gibt so etwas wie den Gestus, dass man sich selbst eine edle Gesinnung attestiert. Und dieser Aufruf ist ein seltsames Zwischen. Er hat ja einen klaren Vorschlag, keine Waffenlieferungen. Aber was machen diejenigen, die unterschrieben haben, wenn danach geplündert, vergewaltigt wird?
Tja, eine rhetorische Frage des Germanisten und Medienwissenschaftlers Jochen Hörisch. Sein Buch Poesie und Politik über politische Urteile von Autorinnen und Autoren erscheint demnächst übrigens im Hansa Verlag. Apropos Documenta, erst die Kunst für sich sprechen lassen und dann reden. Mit diesem Argument war wenige Wochen vor der Documenta 15 eine Gesprächsreihe storniert worden, die den durchaus drängenden Titel tragen sollte: We Need to Talk. Darin hätte es um erste Antisemitismusvorwürfe gehen sollen. Doch dann wurde kurzfristig und überraschend für viele diese Veranstaltungsreihe abgesagt bzw. verschoben. Mittlerweile, wir haben in Kultur heute ausführlich berichtet, mittlerweile ist der Redebedarf umso größer. Die Documenta 15 ist noch keine zwei Wochen für das Publikum geöffnet und hat bereits einen handfesten Skandal erlebt. Mit einer Arbeit, die wegen ihrer antisemitischen Bildsprache kurz nach dem Documenta-Start abgebaut worden ist. Gestern Abend nun wurde endlich geredet über Antisemitismus in der Kunst. Auf Einladung der Bildungsstätte Anne Frank, der Documenta und des Museums Fredericianum. Der Kultur-Heute-Moderator und Redakteur Stefan Koldehoff hat die Runde moderiert und unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau fasst sie zusammen.
Zunächst einmal war es überraschend, dass niemand vom kuratierenden Team Juan Grupa aus Jakarta auf dem Podium saß und auch niemand aus der Documenta-Geschäftsführung. Nachdem die hessische Kunstministerin Angela Dorn von den Grünen ihr Grußwort gehalten hatte und darin einräumte, dass sie gemeinsam mit ihrer Parteifreundin Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, bereits im Januar damit gescheitert war, ein ExpertInnen-Team einzusetzen, um die Antisemitismusvorwürfe gegen Juan Grupa zu überprüfen, meldete sich noch vor Beginn der Diskussion jemand im Publikum. Moderator Stefan Koldorf ging darauf ein.
Sie sind Juan Grupa-Mitglied, oder? Und möchten doch was sagen?
Hi, I'm Adi Darmawan on behalf of Juan Grupa.
Ja, hallo, ich bin Adi Darmawan von Juan Grupa. Das ist eine gute Gelegenheit zu sagen, wir sind hier, um zuzuhören und zu lernen. Und unsere Lumpung-Werte sind, mit Respekt zuzuhören. Und wir hoffen, dass diese Diskussion der Beginn anderer dringender Diskussionen ist, die auch noch während der Documenta stattfinden. Wir sind hier.
So, we are here. Thank you.
Doch ob sich an weiteren Diskussionen zum Thema Antisemitismus der Zentralrat der Juden beteiligen wird, ist mehr als fraglich. Denn Doron Kiesel, der wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats, saß zwar auf dem Podium, doch er plädierte für ein Innehalten. Der Antisemitismus-Skandal macht aus seiner Sicht im Augenblick einen Dialog unmöglich.
Dass offensichtlich gerade in sogenannten aufgeklärten Kontexten und Kreisen die Relevanz des Themas Antisemitismus vielleicht theoretisch mal angedacht wurde, aber in ihrer Breite und ihrer Tiefe keinerlei Resonanz zeigt. Und daher sind diese letzten 10 Tage nochmal Ausdruck einer tiefen Vertrauenserschütterung hinsichtlich der Fähigkeit dieser Gesellschaft und bestimmter Kreise, die auch Verantwortung haben mit der eigenen Geschichte, die eben nicht nur eine Geschichte offensichtlich ist, sondern in die Gegenwart hineinreicht, umzugehen.
Meron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hatte maßgeblich dafür gesorgt, dass die aktuelle Diskussionsveranstaltung zustande kam. Bei den Gesprächen mit jüdischen Ausstellungsmacherinnen und Machern in Europa habe er jedoch feststellen müssen, dass sie von einer Art stillem Boykott gegen israelische Kulturschaffende berichten.
Ein Begriff, der immer wieder sozusagen an mich herangetreten wurde, ist der Begriff des Silence-Boykott. Was meinen Sie mit Silence-Boykott? Das wird nicht proklamiert, es steht nirgendwo, wir haben Israelis ausgeladen oder nicht eingeladen. Es wird einfach gemacht und niemand geht auf die Barrikade, niemand hat sozusagen einen Beweis.
Nikita Dhawan, indische Politikwissenschaftlerin und seit einem Jahr Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden, erinnerte an Franz Fanon, einen der Vordenker der sogenannten postkolonialen Studien.
There is a very, very deep connection between racism and antisemitism.
Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen Rassismus und Antisemitismus. Es gibt eine große Geschichte in den Postcolonial Studies, diese Verbindung zu betonen. Franz Fanon war einer der Vordenker der Postcolonial Studies. Fanons Philosophieprofessor habe ihm mal gesagt, wenn irgendjemand die Juden anklagt, sei aufmerksam. Er spricht von dir.
Pay attention, because he's talking about you.
Der Pole Adam Cimczyk, der künstlerische Leiter der Dokumenta 14 in Athen und Kassel im Jahr 2017, machte darauf aufmerksam, dass es in europäischen Museen noch zahlreiche antisemitische Werke gäbe. Es bräuchte Museumspädagogik, um das zu kontextualisieren und einzuordnen. Wie Miron Mendel plädierte auch Cimczyk für eine geduldige Debatte. Und
Documenta is not an exhibition which is about national representation.
Die Documenta ist keine Ausstellung mit nationalen Repräsentationen, so wie etwa die Venedig-Biennale. Das ist ein altes Konzept aus dem 19. Jahrhundert, das mit der toxischen Phase der Nationalstaaten zu tun hat.
Of that century, 19th century.
So ähnlich hatte zuvor auch bereits Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann argumentiert. Die Documenta sei keine kleine UNO, die alle Staaten repräsentieren müsse. Doch der Verdacht, die künstlerische Leitung der Documenta 15 hat im Grunde so etwas wie einen stillen Boykott jüdisch-israelischer Künstlerinnen und Künstler vollzogen, wurde letztlich nicht ausgeräumt.
Ludger Fittkau über Antisemitismus in der Kunst, eine Diskussionsrunde gestern Abend bei der Documenta. Selbstironie ist ein hohes Gut, aber leider nicht jedem gegeben. Hybris dagegen ist deutlich weiter verbreitet und die drückt sich nicht selten in Superlativen aus.
Ich will einfach nur die Besten. Sind Sie die Besten?
Ich verwende die Begriffe in Zusammenhang mit Künstlern nicht, aber ich verstehe Ihre Frage und die Antwort ist ja. Die beiden sind absolut die Besten für dieses Projekt.
Die absolut Besten für den besten Film aller Zeiten. Heute kommt er in die Kinos mit genau diesem Titel. Und es macht zum Glück allen Anschein, als würden darin der filmbrancheneigenen Hybris mit jeder Menge Selbstironie begegnet. Ein alterner Millionär will sich mit der Filmkunst schmücken, womöglich sich selbst ein Denkmal setzen und engagiert dafür, wie gehört, nur die Besten. Regisseurin Lola, Filmstar Felix und Theaterlegende Iva. Alle ausgestattet mit leinwandgroßen Egos. Katja Nikodemus hat Der beste Film aller Zeiten gesehen. Lassen Sie mich raten von Nikodemus, es wird kompliziert mit den Besten der Besten.
Es wird sehr kompliziert, wobei Komplikation ist sozusagen die erzählerische Matrix, aus der dieser Film hervorgeht, weil die Regisseurin Lola Cuevas, eben gespielt von Penelope Cruz, die probt ja mit ihren beiden Darstellern für ihren Film in so einer Art ja modernistischem Glas-Beton-Gebäude an irgendeinem Stadtrand, also es ist wie so eine Art Versuchsanordnung und sie veranstaltet dort ja eine Mischung aus Leseprobe und, ja, man kann sagen, Psycho-Workshop und Retreat und sie will eben die Eitelkeiten und Narzissmen und Neurosen ihrer beiden Darsteller herauskitzeln für ihren Film und dass das eine ganz explosive oder komplizierte Situation ist, das kündigt sich schon ganz zu Beginn an, weil Felix, eben der populäre Schauspieler und Hollywood-Star, gespielt von Banderas, der fährt zum Beispiel im Sport Wagen vor, knutscht sozusagen noch beim quietschenden Bremsen mit seiner Freundin und der renommierte Darsteller, Theatermann Ivan, gespielt vor dem Argentiner Oscar Martinez, der macht hingegen ganz auf Bescheidenheit und Demut, also kommt im Kleinwagen, er verachtet angeblich den Ruhm, die Popularität. Ja, und das ist sozusagen das spannungsvolle Setting.
Okay, spannungsvoll, Sie haben gerade Explosionen gesagt, aber zu viele Explosionen kann man ja meistens auch nicht aushalten. Also gelingt den beiden echten Regisseuren die Dosierung oder geht es mit denen manchmal auch durch?
Beides. Also ich meine ganz klar, der Film ist eine Nummernrevue, der ist so angelegt und als solche ist er irgendwie auch von Steigerungen abhängig oder auf Steigerungen angelegt. Aber ich finde schon, dass er da einen Rhythmus findet, weil die Grundkonstellation ist ja wie gesagt ganz klar, Bandera spielt den alten Narzissten im engen, zu engen Satinjäckchen mit der großen Klappe und Martinez eben den Narzissten mit der vor sich hergetragenen Tiefe und Bescheidenheit. Und die komische Dynamik dieser Nummernrevue, die entsteht ja durch die Figur von Penelope Cruz, die sich als Regisseur immer neue Spielchen für ihre Schauspieler ausdenkt. Und da gibt es, finde ich, immer wieder überraschende Pointen und auch kleine Höhepunkte. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der Cruz als Regisseurin ihre beiden Darsteller in Zellophan einwickelt, sie sozusagen fesselt und dann all deren Preise und Auszeichnungen vor ihren Augen in eine Schreddermaschine wirft. Und es hat natürlich was Happeninghaftes, wenn dann der silberne Bär und die goldene Palme da zerbröselt werden. Und da freut man sich auch besonders als Filmkritikerin drüber.
Und mit denen, mit den goldenen Bären und den silbernen Palmen, kennen sich ja Antonio Banderas und Penelope Cruz sehr gut aus. Im echten Leben ja nicht gerade die schlechtesten Darsteller, die beiden. Lebt der Film denn auch so ein bisschen von dieser Doppelbödigkeit, dass die ja genau wissen, wovon sie reden und was sie spielen?
Ich muss sagen, eigentlich nur kurz, weil interessanterweise besteht dieser selbstreferenzielle Kitzel eigentlich nur in den ersten Minuten. Und dann verschmilzen diese Starschauspielerinnen mit ihren Filmgestalten. Und das liegt einfach auch daran, dass sie alle drei einfach fantastisch spielen. Also ich meine, dass Penelope Cruz ein immenses komisches Talent hat, das wusste man ja spätestens seit Woody Allens Vicky Cristina Barcelona. Und Oscar Martinez hat ja auch in früheren Filmen von Gaston Duprat und Mariano Cohn mitgespielt, wo es auch um künstlerische Hybris ging. Und vor Antonio Banderas muss ich sagen, da will man sich eigentlich in jeder Szene nur verneigen, wenn es nämlich ans Eingemachte geht. Wenn in diesem Film Szenen aus dem entstehenden Film, der beste Film aller Zeiten, gespielt werden, dann will man diesen Film unbedingt sehen.
Bei aller Komik, die Ich-Bezogenheit in der Filmbranche, da kommt einem ja schnell auch Machtmissbrauch und MeToo in den Sinn. Greift denn der Film auch diese ja weniger klamaukigen Themen auf?
Ich finde, dass ihm auch da eigentlich eine gute Gratwanderung gelingt, weil teilweise fragt man sich natürlich schon, ob das, was diese Regisseurin da abzieht, ob das ja Machtmissbrauch ist. Aber andererseits finden sich für alle ihre Versuchsanordnungen und Spielchen immer auch eine künstlerische Begründung. Also sie versucht ja schon, den Narzissmus der Darsteller auf eine zweite Ebene zu überführen und künstlerisch verwertbar zu machen. Und für mich gelingt das. Ich würde gerne den Film sehen, der da entsteht.
Katja Nikodemus über Der beste Film aller Zeiten. Heute kommt er in die Kinos. Vielen Dank. Ja, der Beste, der Größte, auch Regisseur Sebastian Baumgarten setzt sich mit seinen Arbeiten immer wieder dem Urteil von Publikum und Feuilletons aus. Und das gleich in zwei künstlerischen Disziplinen, Sprech- und Musiktheater. Besondere Aufmerksamkeit bekam er, als er vor einigen Jahren Wagners Tannhäuser in Bayreuth inszenierte und damit einen Skandal landete. Bei Baumgarten kommt noch eine dritte Disziplin hinzu, wenn man so will. Er lehrt Regie an der Theaterakademie August Eberding in München und auch den Arbeiten seiner Studierenden wollen wir Aufmerksamkeit schenken. Kein Theater schließlich ohne Theaternachwuchs. Gestern Abend in München hatte Natot Premiere. Regiestudent Leon Richter hatte eine Fluxuslotterie auf dem Beichtstuhl Europas angekündigt. Wir wollen mal hören, was unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs gestern Abend gesehen und gehört hat. Ja, Herr Fuchs, was steckte hinter dieser wenig griffigen Beschreibung mit dem Titel Natot, geschrieben N-A-T-O-T?
Wenn ich das nur beantworten könnte, also ich habe etwas ganz Schlimmes getan, was ich absolut hasse. Ich habe nämlich bei Wikipedia nachgesehen, ob es da eine Erklärung gibt. Gibt es nicht. Sie gibt es überhaupt nicht, nirgendwo. Ich habe dann versucht, mal anagrammmäßig irgendwie die Buchstaben durcheinander zu wirbeln, bin ich weitergekommen und hatte gestern Abend gefragt beim Produktionsteam, ob man mir Aufklärung geben könnte, worauf es hieß. Nö, à la Olaf Scholz sozusagen. Also der Titel, glaube ich, ist ausgewürfelt worden und bedeutet gar nichts, wobei vielleicht NATO könnte drin sein, das Bündnis der Nahtod. All das wäre eine Möglichkeit. Das Stichwort ist ja wirklich Fluxus und Fluxus ist natürlich ein Overkill an Ideen, an Assoziationen, wo vieles nicht aufgeht, alles durcheinander gewirbelt wird und insofern steht dieser ja Unsinnstitel, dieser nicht zuordnenbare Titel, paradigmatisch für den ganzen Abend.
Ja, paradigmatisch, da horche ich auf. Also totale Überforderung oder gibt es irgendwelche inhaltlichen Haltegriffe, irgendwas, was dem Publikum Struktur gibt oder ist das ein freies Schweben?
Also Leon Richter hat auch die Bühne gestaltet und das ist im Akademiestudio in der Nähe des Prinzregententheaters in München und dort ist eine ja, große begehbare Skulptur aufgebaut. Wir sehen unterschiedliche Filme, wir können da also hineingehen, das sind so lauter Streben, Holzstreben, Absperrbänder, es gibt so netzartige Struktur und wir können dort also Filme anschauen. Das wirkt alles so ein bisschen wie aus der Zeit von Christoph Schlingensief und Kollegen, Kolleginnen. Und es wird dann per Megafon von Leon Richter gesagt, also noch einen 35 Minuten, 30 Minuten und dann passiert's. Nehmen Sie die Chance wahr, sich diese Filme noch anzuschauen. Und in der Tat wird nach genau 40 Minuten diese ja, Skulptur, die so ein bisschen an das Globe Theater erinnert, wie also ein merkwürdig schrundiges Globe Theater aus London, wird sehr kunstvoll, sehr aufwendig in alle Einzelteile zerlegt. Diese Holzstreben werden durch einen Schredder gejagt und aus diesen Pellets entsteht etwas Neues, denn es wird den ganzen Abend auch gemalt. Es gibt so verschiedene Kunstaktionen und es entsteht gleichsam ein Schüttel- und Schüttbild aus Abstraktion, aus verschiedenen Farben und eben diesen Resten dieses Theaters. Das bleibt als ein Kunstwerk bestehen. Man denkt unfreiwillig an jemand wie Hermann Nietzsche, wie überhaupt der Abend zum Teil sehr spielerisch wirklich umgeht mit ganz unterschiedlichen Einflüssen, wirklich von Boys, solche Momente gibt es jemand, der auf einer Bahre transportiert wird, abtransportiert wird, wie auch vielen anderen Künstlern aus dem Bereich von Fluxus.
Und obendrauf gibt es noch Musik von der Band Mikroplastik aus München. Hören wir mal rein in den gestrigen Abend. Ja, vor 2 Jahren war in der Süddeutschen Zeitung über Mikroplastik zu lesen. Man spüre, die Band sei noch in der Findungsphase. Herr Fuchs, zu welchem Urteil kommen Sie nach dem Abend gestern? Raus aus der Findungsphase oder noch mittendrin?
Die suchen alle natürlich noch nach Wegen. Diese Darstellerinnen und Darsteller, muss ich sagen, geben schon ziemlichen Körpereinsatz. Es ist die Grundidee auch immer so ein Rundlauf. Also sie umrennen immer dieses Theater mit immer neuen Aktionen. Man merkt durchaus diesen Traditionsbezug, aber auf der anderen Seite auch eine, ich würde es mal sagen, vielleicht sogar kreative Hilflosigkeit. Nämlich, was kann man, nachdem alles schon war, heute noch tun? Also Happening, Fluxus, das ist ja alles historisch. Und das wiederzubeleben, geht eigentlich nur in der Form, indem man versucht, eben auf diese Tradition halbwegs kreativ zu blicken. Und da war für mich ein Punkt noch, den ich tatsächlich interessant und wirklich spannend fand und auch Erkenntnis erweitert, ohne das werten zu wollen. Es wird fast alles in einem totalen Ernst gemacht. Also das, was so im Spaßbereich, im Happening-Bereich mal war, das ist da zwar auch manchmal vorhanden, aber eher unfreiwillig. Ich habe den Eindruck, die meinen das schon alle sehr ernst, Chaos, Unsinn zu machen, aber mit einem Ernst dahinter. Das ist sozusagen schon ein interessanter Punkt dieser sehr, sehr jungen Generation.
Next Generation Musiktheater also. Jörn-Florian Fuchs über Nahtod, eine Regiearbeit von Leon Richter an der Bayerischen Theaterakademie. Die nächste Aufführung morgen am 1. Juli. Und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Documenta.
Ja, die Frage ist ja nicht nur, wie diese Documenta 15 nach den Antisemitismusvorwürfen nun weitergeht. Meron Mendel, deutsch-israelischer Historiker und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, der gestern Abend auch an der Diskussion in Kassel teilnahm, wir haben gerade berichtet, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, man müsse über die Documenta hinausdenken.
Die Grundprobleme, die wir gerade in der Documenta erleben, die werden auch nicht verschwinden. Wir hatten die Ruhr-Triennale 2020 mit Diskussion in der Ausladung von Chinim Bembe. Wir haben jetzt die Diskussion in der Documenta und wenn wir keinen Umgang mit diesen Themen finden, werden wir sehr bald danach noch die nächste Diskussion. Und deswegen sehe ich auch über die Documenta hinaus hier eine große Herausforderung, wie kann man Antisemitismus und Rassismus zusammendenken.
So der Historiker Meron Mendel, der von der Documenta beauftragt wurde, Kunstwerke auf der Schau auf antisemitische Inhalte zu überprüfen. Mendel kritisierte heute Morgen nochmal ausdrücklich den Umgang aller Verantwortlichen mit der Debatte.
Es darf keine weitere Documenta oder keine weitere große Ausstellung geben, wo einfach alles dem Zufall gelassen wird. Also am Ende des Tages muss jemand die Verantwortung haben. Und wenn die Verantwortung immer von einer zu der anderen geschoben wird, und am Ende, wie Steinmeier gesagt hat, Verantwortung lässt sich nicht outsourcen. Und das ist genau, was passierte. Und das sollte in der Konstruktion der zukünftigen Documenta verhindert werden.
Der Historiker Meron Mendel heute Morgen im Deutschlandfunk. Die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Stroud ist mit dem Siegfried-Lenz-Preis ausgezeichnet worden, der alle 2 Jahre vergeben wird und mit 50.000 Euro dotiert ist. Stroud sei eine, Zitat, herausragende Erzählerin, die es versteht, mit wenigen Strichen das Panorama von Kleinstädten mit all ihren provinziellen Beschränkungen zu entfalten, Zitat Ende, so die Begründung der Lenz-Stiftung. Die 66-jährige Stroud, die zuletzt den Roman O. William veröffentlichte, schreibt nicht selten über widerborstige Frauen und ihre Figuren hängen merkwürdig in der Zeit fest. Dafür wurde sie unter anderem schon mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Der Street-Art-Künstler Banksy bekommt für seine Bemühungen um die Menschenrechte und den Einfluss, den er auf die globale Kunstszene hatte, eine Ehrenprofessur an der britischen University for the Creative Arts. Aber wer hinter Banksy nun wirklich steckt, werden wir auch bei der feierlichen Zeremonie, die es anlässlich der Verleihung geben wird, nicht erfahren. Banksy wird durch einen leeren Stuhl repräsentiert werden.
Er ist und bleibt geheimnisvoll. Vielen Dank, Anja Reinhardt. Mein Kollege Theo Gers begrüßt Sie um 18.10 Uhr zu den Informationen am Abend. Ein Thema, der NATO-Gipfel und die Reaktion dort auf den Ukraine-Krieg. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.